total,
total beglückt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Clubber.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Hallo liebe Clubfans, willkommen bei Endmanns Ecke der 7. Ausgabe. Mein Name ist Jakob Lexer, @rotes_ballett. Und zu Gast habe ich von Clubfans United, @clubfansunited, Florian Zenger. Hi Flo.
Servus.
Und heute geht's wie in der allerersten Folge ums Nachwuchsleistungszentrum U21, U19 und U17. Der Flo ist ja bei Clubfans United der Analyst und hat nicht nur in der Jugend, sondern auch bei den Erwachsenen in der Bundesligamannschaft schon viele Rückblicke geschrieben. Leider war er am Montag nicht dabei bei der Rückbesprechung, aber Flo, du hast ja in der Analyse schon selber das ganze Spiel nochmal durchleiden müssen. Wie geht's dir?
Ja, so Schreiben über das Spiel hat ja immer was Kathartisches, also von daher geht's mir nach dem Schreiben immer besser als vorm Schreiben, das passt alles, von daher. Schon abgeschlossen und dann Blick nach vorne richten, Länderspielpause. In der Länderspielpause spielt ja die U21 zu Hause, da habe ich ein schönes Heimspiel gegen Burghausen, das ich mir in Ruhe anschauen kann, ohne dass ich irgendwie schnell rüberhetzen muss oder sogar wie beim kleinen Derby das Profispiel verpasse. Von daher alles gut.
Ja, Wahnsinn. Also die Ansetzung gut, da brauchen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren. Zum Glück ist ja, zumindest was ich mitbekommen habe, nichts passiert beim kleinen Derby. Aber
war ja keiner da.
Aber ja, vielleicht war das dann doch eine geniale Ansetzung, das gleichzeitig zu machen. Aber da sind wir schon bei der U21. Das letzte Spiel an diesem Wochenende ist 0-0 ausgegangen in Garching. Wie hat sich denn die Mannschaft entwickelt seit unserem letzten Gespräch?
Das letzte Gespräch war, glaube ich,
nach 5 Spielen.
Ja, also ist insgesamt war es jetzt so ein bisschen durchwachsen. Also die Offensivkraft ist so ein bisschen zurückgegangen. Wir hatten auswärts in Schalding und eben gegen Garching 0-0. Dann die übliche Niederlage in Bayreuth, egal wie die in der Tabelle stehen, da wird immer verloren. Keine Ahnung warum. Da hat man 0-3 verloren und dann hat man Heimspiele gegen Schweinfurt, das waren 2-2. Das war absolut eine richtig gute Leistung gegen ein richtig starkes Team. Und ein 1-1 gegen Fürth, wo man zu 10 ein Unentschieden über 45 Minuten gehalten hat, was auch eine Leistung war. Also es sind gute Ansätze dabei. Man hat so vielleicht so ein bisschen gerade insgesamt eine Leistungsdelle, wie es bei U21-Teams einfach normal ist. Also das sagt Rainer Geier auch immer, das ist so eine völlig normale Entwicklung, dass man einfach manchmal so ein bisschen Hänger hat. Normalerweise kommt man aus diesen Hängern dann gestärkt raus, von daher kann es auch gut sein, dass sich das jetzt schnell in eine andere Richtung entwickelt.
Ja, mit dem 5. Tabellenplatz zwischen 9 und 12 Punkte hinter dem 1. Platz FC Bayern, der uneinholbar ist und auch ja nicht gesucht wird, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Man braucht sich ja keine Sorgen machen. Ich glaube, es war jetzt auch keine Sorgen, dass sie gegen Abstieg spielen. Und nach oben, soweit ich weiß, oder hast du ja beim letzten Mal auch schon gesagt, soll es ja sowieso nicht gehen, oder?
Nee, also da wären die finanziellen Möglichkeiten oder sagen wir mal, was es kosten würde, da in der 3. Liga zu spielen, weil man plötzlich 19 zusätzliche Heimspiele im Stadion hätte, das wäre eigentlich gar nicht zu stemmen. Man bräuchte andere Spielertypen, man müsste so ein paar Ältere mit in diese U21 einbauen. Das ist eigentlich für die Spielerentwicklung nicht unbedingt das, was gesucht ist. Wenn man sich dauerhaft in der 1. Liga etabliert, ist es möglicherweise was anderes, weil der Sprung von 4 nach 1 natürlich schon gewaltig ist, auch wenn es durchaus Beispiele gibt, wie dass man sich relativ gut zurechtfindet, wie jetzt zum Beispiel Knöll, das finde ich, der wirkt jetzt nicht so, als hätte er große Probleme, von 4 nach 1 zu gehen.
Glücklich für uns aus der Regionalliga Nord, Palacios ist ja auch so ein Beispiel, der hat über die 2. Liga dann jetzt geschafft, den Anschluss zu finden. Wir interessieren uns natürlich im Besonderen für Spieler, die vielleicht mal interessant werden für die Bundesliga oder zumindest halt fürs erste Team. Du hast beim letzten Mal Vasili gelobt, der war ja dann genau in dem 5. Spiel, glaube ich, war er nicht im Tor gestanden, wo es ein bisschen Ärger gab vom Berater. Jetzt zuletzt war er wieder drin. Wie siehst du seine Leistung so? Hat er sich gut entwickelt oder ist es ein Mann, den man vielleicht mal im Profifußball erleben kann?
Also er wird auf jeden Fall in irgendeiner Form mal Profitorwart. War er ja zum Teil quasi eh schon, der hat schon weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erwähnt habe, der war schon dreimal bosnischer Meister in der ersten Liga. Also der hat schon quasi Profifußball gespielt oder zumindest Erstligafußball. Der wird seinen Weg irgendwie in irgendeiner Form machen, ob das jetzt über einen Dritt- oder einen Zweitligisten ist oder beim Club, das weiß ich nicht. Muss man ja auch gucken, wie sich beim Club da so die Torhüterlage weiterentwickelt. Der ist an sich immer noch ziemlich stabil. Hat jetzt auch einmal in Schalding sogar Jonas Wendlinger den Vorzug geben müssen, der da quasi dann einmal im Tor stehen durfte. Ansonsten hat er seine Stärken im Rauslaufen, in der Strafraumbeherrschung. So der ab und an ist ein Fernschuss mal so, dass man sagt, den könnte er vielleicht haben, aber es sind keine klaren Fehler dabei. Von daher immer noch eine Entwicklung, wo ich sage, die endet irgendwann im Profifußball, nur halt keine Ahnung wo.
Ja, kann ja auch auf der Bank sein. Aber das ist ja gut, dass wir so einen auf jeden Fall mal in der Hinterhand haben. Es war ja gerade im Zusammenhang mit Patrick Klant so ein bisschen die Diskussion, ob man da überhaupt keine Vertrauen hat zu seinen Nachwuchstorhütern. Wendlinger hast du jetzt auch schon genannt, zu dem kommen wir ja später nochmal. Und Vasili, aber anscheinend scheint es ja so zu sein, dass Sky ja sehr wichtig ist, dass er seinen ersten Torhüter permanent immer im Kader hat, auch wenn sich jetzt oben mal jemand verletzen sollte. Oder wie erklärst du dir das?
Kann ich mir eigentlich nicht so recht erklären, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das ist eine von vorne bis hinten irgendwie eine seltsame Verpflichtung. Also die Begründung war ja quasi, man überbrückt jetzt das eine Jahr, bis Jonas Wendlinger so weit ist, dass man ihn dann ins Profitraining einbaut und gleichzeitig U21 spielen lässt. Aber so ganz kann ich dem nicht folgen, erst recht, wenn man, ich meine, Axel Hofmann, der da der zweite Torwart bei der U21 ist, ist jetzt auch kein ganz schlechter. Der hat auch 10 hervorragende Spiele bis zu seiner Verletzung letztes Jahr gemacht. Von daher, also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Weiß nicht, ob das dann eher so ein irgendein anderer Deal im Hintergrund war oder dass man Patrick Klant quasi als Raphael Schäfer Nachfolger auf dieser Torwartkoordinatorenposition sieht, dass man den dann später dann weiterhin einbaut. Ich weiß es nicht. Also da, vielleicht steckt da mehr dahinter. Rein sportlich kann ich es mir nicht so ganz erklären.
Ja, finde ich gut, weil ich meine, du hast ja die Jungs auch im Blick, was da so nachkommt. Und ich hatte eben auch das Gefühl, nach dem Trainingslager, dass Wendlinger sich ja wirklich sehr, sehr gut geschlagen hat. Von Vasili bis zum Fan Hofmann eben ist ja als Stammtorhüter gekommen. Es ist ja schon interessant, wie die Entwicklung da ist, aber das werden wir ja dann sehen, was in der nächsten Zeit dann hier so passiert. Nicht in der Bundesliga-Mannschaft, wo vielleicht ein Innenverteidiger ein Thema werden könnte. Also Medic hat sich ja im Trainingstag auch präsentiert, über den haben wir auch beim letzten Mal geredet. Wie hat der sich denn entwickelt? Weil der war ja schon so, dass man gesagt hat, das könnte theoretisch der vierte, fünfte, sechste Innenverteidiger für die Bundesliga-Mannschaft schon irgendwann in der Saison werden.
Ja, der hat so diese Leistungsdelle ein bisschen drin, die man ja öfters mal bei so U21-Spielen, was ich gerade vorhin schon auch gesagt habe, so ein bisschen hatte der die. Also er hat schon so manchmal noch so Stellungsgeschichten oder wo ein bisschen hüftsteif wirkt einfach in manchen Situationen. Gegen Fürth ist das Tor für Fürth durch einen Elfmeter gefallen und er ist vor dem Elfmeter ausgespielt worden, sodass Lennart Grimmer dann das Foul begehen musste oder halt zumindest das Foul begangen hat. Es sind so ein paar kleine Wackler drin gewesen. Er hat trotzdem seine Übersicht in den Pässen nach vorne, ist immer noch richtig gut. Das ist, also auch da lehne ich mich aus dem Fenster. Das ist sicherlich auch jemand, der irgendwann wieder zumindest im Profifußball landet. Der hat ja auch schon erste Liga in Kroatien gespielt, wenn auch nur wenig. Ich denke, der wird auch irgendwo seinen Weg machen. Auch die Frage, ob bei uns, weiß ich nicht. Wir haben ja durchaus bei den Innenverteidigern, kann man sich schon überlegen, braucht man nicht doch manchmal zumindest einen vierten. Das wäre aus meiner Sicht schon immer noch, wobei jetzt also Tobias Graulich, der inzwischen, da Erik Engelhardt zurzeit verletzt ist, sogar schon Kapitän ist, obwohl der erst zum Anfang des Jahres gekommen ist, der wäre schon auch eine Option, der so Innenverteidiger und defensives Mittelfeld spielen kann. Das ist so derjenige, der jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen rausgetreten ist, so ein bisschen mehr aufgefallen ist als die anderen, auch Standardtore erzielt hat. Also von daher schon jemand, der sich so der ein bisschen mehr aufgefallen ist. Medic wird seinen Weg machen, hat ihm jetzt so kleine Wackler drin, hatte dann auch einen Platzverweis an einer Stelle. Also Da hat er innerhalb von 2 Minuten erst gelb für Meckern und dann gelb-rot weil er weiter gemeckert hat. Also das sind einfach so Sachen, da merkt man dann die Unerfahrenheit, aber er ist trotzdem jemand, auf den man durchaus bauen kann.
Aha, das heißt, er kann inzwischen Deutsch oder hat der Schiedsrichter Kroatisch oder Englisch verstanden?
Ich habe es nicht so genau gehört. Ich gehe aber davon aus, dass es einfach in jeder Sprache verständlich war, dass er mit der Entscheidung nicht einverstanden war und sich nicht beruhigen konnte.
Geht es um die bei den Außenverteidigern jemanden hervorzuheben oder wie würdest du das sehen, auch im Hinblick auf die Bundesligamannschaft?
Auch bei den Außenverteidigern sehe ich jetzt momentan eigentlich keinen, der so nah dran ist, dass man da was sagen kann. Also das spielen auch unterschiedliche Leute. Das ist mal ein Johannes Pecks, der wirklich, das ist jemand, der, denke ich, seine Decke so erreicht hat mit der Regionalliga. Der wird nicht weiter hochkommen. Leon Heinze sehe ich ähnlich. Fabian Nürnberger, der den besten Namen für einen Clubspieler hat, den man sich vorstellen kann. Der ist jemand, wo ich denke, der könnte vielleicht dritte Liga, könnte er werden, zweite mit ein bisschen Glück. Also der hat so ein paar Anlagen mehr, aber also da sehe ich auf den Außenverteidigerpositionen sehe ich jetzt niemanden, der in absehbarer Zeit ein Thema werden könnte.
Alles klar, dann bewegen wir uns mal weiter ins Mittelfeld. Da gibt es ja doch einige, die jetzt anzusprechen sind, auch mit schon Profi-Erfahrung bzw. Profikader-Erfahrung. Simon Rein war jetzt zuletzt nicht im Kader gestanden, beziehungsweise ist nicht aufgestellt worden. Was war da, beziehungsweise auch, wie hat er sich entwickelt in den letzten Wochen?
Simon Rein hat so ein bisschen das Problem, dass er jetzt mehrfach bei den Profis der 19. Mann war. Also derjenige, der bei den Profis mit dabei ist, aber nur in den Kader rutscht, wenn einer ausfällt. Dann war er in Dortmund, war er nicht dabei. Da war Lukas Jäger dabei als 19. Mann und genau dann ist André Petrak ausgefallen. Also er hat auch so ein bisschen Pech, dass ausgerechnet, wenn er mal nicht der 19. Mann ist, tatsächlich einer ausfällt. Aber das behindert ihn so ein bisschen im Spielekriegen, weil er halt immer so ein bisschen dabei ist, aber nicht ganz. Deshalb war er jetzt öfters mal bei der U21 nicht dabei, aber eben auch nicht bei den Profis. Der trainiert aber eigentlich bei den Profis mit, hat ja auch eine Profi-Nummer und einen mit Namen beflockten Trikot und alles. Also der ist eigentlich mehr oder weniger fast schon voller Teil des Profikaders.
Okay, dann müsste man ja in die Kategorie mit reinnehmen, wo es ja durchaus noch einige andere gibt. Ich finde auch, ich habe das in der Spieltagsbesprechung von Leipzig angesprochen, der kleine giftige Sechser, den Kammerbauer ja gegeben hat, bevor er gewechselt ist, der fehlt uns halt auch im Kader. Das wäre jetzt auch ein Spielertyp gewesen. Ich glaube, man hätte jetzt Rein keinen Gefallen getan, wenn er in Leipzig oder in Dortmund gespielt hätte. Aber das ist so ein Spielertyp, der uns eindeutig fehlt. Und du hast es ja auch schon öfter angesprochen, man hat es auch in den Testspielen gesehen. Der ist schon relativ nah dran. Freut mich, dass der so eine gute Entwicklung macht. Und Mai, Kölner und Geier müssen das halt dann steuern, dass er halt nicht stagniert, weil er zu wenig Spiele bekommt. Aber da haben wir eigentlich, glaube ich, ganz gut Vertrauen dazu.
Ja, also da denke ich auch, in dem Moment, wo man sieht, dass er zu wenig spielt, kriegt er ja auch seine Spiele. Also der gegen Fürth war ja zum Beispiel dann mal wieder, aber bei der U21 dabei. Also so ab und zu kriegt er seine Spiele, aber halt nicht immer, weil er eben öfters mal bei den Profis mit dabei ist.
Du hast noch Harlas angesprochen zuletzt. Das ist ja auch aus der Jugend raus ein ewiger Klubberer schon, der wie eine Rakete angefangen hat, jetzt ein bisschen eine Delle gegeben zuletzt. Wie siehst du denn seine Entwicklung? Der ist ja körperlich, glaube ich, sehr, sehr schwierig einzuschätzen, ob es da für den Profifußball reicht.
Ja, ich denke, das ist so das größte Problem. Er ist halt einfach relativ klein, relativ schmächtig. Zum anderen hat er halt mal wieder eine Verletzungsgeschichte, hat jetzt so eine Oberschenkelgeschichte, die nicht wirklich weggeht. Er kann alles außer schießen. Das ist jetzt für einen Fußballer halt einfach ungünstig, wenn man alles kann außer schießen. Und die kommt immer mal wieder, ist nicht so ganz klar, was es genau ist, hat immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt in Garching war er wieder mal dabei. Vorher hat er teilweise wieder gefehlt. Also das geht immer so mal wieder hin und her. Der Wert von seiner ganzen technischen Anlage und so weiter ist das einer, da wird es auf jeden Fall reichen. Aber das ist so ein Fall wie letztes Jahr zum Beispiel Manuel Feil, der hat auch, der hat viele Tore gemacht, der hat viel vorbereitet, aber dem hat es halt einfach auch körperlich gefehlt. Und der spielt jetzt in Elversberg in der Regionalliga, verdient da zwar gutes Geld, weil er in Frankreich wohnt und da keine Steuern zahlt, aber an sich halt trotzdem jetzt nicht auf dem Level spielt, wo er vielleicht spielen könnte.
Ja, gab es ja leider schon mehrere solche Fälle, auch aus unserer Jugend. Ich erinnere da an Markus Mendler, der ja in der dritten Liga spielt und auch die Wahnsinnsanlagen hatte. Aber das ist halt sehr, sehr entscheidend, ob du in dem Alter dann Verletzungen hast oder wie du dich dann auch körperlich entwickelst. Da kann es halt dann auch mal schnell vorbei sein. Ist schade, aber ist so. Jetzt haben wir ein paar Profis in den letzten Spielen dabei gehabt. Tillmann, Goden hat sich ja aus meiner Sicht überraschend gut entwickelt. Hat er ja auch einen Bundesliga-Einsatz schon bekommen. Kerk und Srelak sind jetzt mit dabei. Kannst du da jemanden hervorheben?
Also es ist so, es sind so ein paar kleine Auffälligkeiten. Also in dem Viertspiel hat Kerk 45 Minuten gespielt. Also das war auch ausgemacht. Es war nicht so, dass er irgendwie verletzt war oder fertig oder sonst irgendwas, sondern es war mit Köln halt abgesprochen, dass er und Srelak 45 Minuten spielt. In den 45 Minuten war Kerk ganz klar der auffälligste Mann auf dem Platz. Immer mal wieder über links durchgebrochen. Die Flanken kamen dann halt schon eigentlich gut, aber die Laufwege waren halt nicht so, dass wirklich was draus geworden ist. Dann eine wunderbare, eine Traumvorlage zum 1-1 gemacht mit der Hacke in den Lauf. Also richtig gut. Der war super gut drauf. Jetzt hat er in Garching hat er jetzt 70 Minuten gespielt. Also der steigert sich da auch. Kerk war richtig, richtig auffällig. Srelak weniger. Srelak hat jetzt 45 Minuten gegen Fürth und 90 Minuten gegen Garching gespielt. War da nicht wahnsinnig auffällig. Hat gegen Garching eine Chance gehabt, aber ansonsten auch jetzt nicht hervorgestochen. Tillmann ist... Da sind wir wieder beim Körper. Das ist genau das Problem. Man sieht genau, dass er technisch unglaublich viel drauf hat. Also, dass der wahrscheinlich, was weiß ich, wenn der Futsal spielen würde, dann würde er alle beherrschen, weil er da einfach unglaublich viel Technik hat und super Ideen. Aber es kommen einfach, wenn da richtige aggressive Verteidiger kommen, und das gegen Fürth waren es ja, also Fürth hatte 5 Profis auf dem Platz. Das war dann schon auffällig, dass er da wenig Land gesehen hat.
Ja, der hat halt zumindest halt die Voraussetzungen, dass er ein bisschen Muckis draufpackt, weil er ist halt jetzt auch über 1,70. Das ist ja bei Haalas auch so ein bisschen das Problem. Aber gut, Simon Rein zeigt es ja, man kann sich auch, wenn man ein kleines, gut durchsetzen als giftiger Spieler im zentralen Mittelfeld. Haben wir sonst noch jemanden vergessen oder würdest du sagen, wir haben jetzt die U21 ganz gut insgesamt abgeschlossen?
Es fehlt Erik Engelhardt halt noch, denke ich, den man immer ansprechen muss, der ja auch schon ewig da ist, der sich jetzt leider einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hat, deshalb jetzt Spiele verpasst hat. Der wäre sicher immer in irgendeiner Form ein Kandidat, wenn er auch, ja, wahrscheinlich wird es ihm ähnlich gehen, wie es Jonas Hofmann letztes Jahr ging. Es wird halt knapp nicht reichen und dann muss man den Enrico Valentini-Weg über dritte und zweite Liga zurück nach Nürnberg gehen.
Hätte auch keiner was dagegen, wenn es dann so geht. Bei meinsportradio.de ist ein bisschen mehr los als nur total bekloppt in der Woche und da haben wir jetzt ein paar Programmhinweise für euch.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Hallo, hier ist Willi Langkraft, Mr. Zweite Liga. Und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Und schon sind wir wieder da. Flo Zenger ist immer noch mein Gast. Wir haben jetzt die U21 abgeschlossen. Im NLZ bewegen wir uns jetzt eine Mannschaft nach unten. Flo, da gab es halt bis jetzt wirklich wenig Positives. War schon nach 5 Spieltagen abzusehen. Da hatten sie einen Punkt. Da ist in den letzten Spielen nur einer dazugekommen. Du hast ja schon angesprochen, dass es schwierig wird, dass sie in den letzten Jahren über die Rückrunde erst den Klassenerhalt dann jeweils geschafft haben. Jetzt, glaube ich, sind die Sorgen eher größer geworden als kleiner. Es schaut halt doch gar nicht gut aus. Was hast du denn in der U19 beziehungsweise in der mannschaftlichen Entwicklung in der U19 in den letzten Wochen sehen dürfen?
Ja, man hat ja nochmal reagiert. Man hat Max Rugova, je nachdem, ob man ihn amerikanisch oder kosovarisch ausspricht, aus Kansas City noch geholt für die Offensive, weil man gemerkt hat, da fehlt's. Andererseits hat man dann im Laufe der Zeit festgestellt, so ein richtiger Stürmer ist der auch nicht. Und dann hat man eben das Problem, dass vorne so der Stürmer fehlt. Edward Hinz, der so ein bisschen das Potenzial dazu hätte, trifft einfach nicht. Kommt jetzt auch größtenteils von der Bank. Das heißt, die Probleme sind eigentlich vor allem offensiv, dass man so ins letzte Drittel nicht reinkommt, da sich wenig Chancen erspielt. Dann hat man natürlich auch Spielpech. Die letzten beiden Spiele hat man jeweils durch einen Elfmeter verloren, gegen Bayern und gegen Ingolstadt. Also das kommt dann dazu, aber es ist schon, wenn man so eine Diagnose aufstellt auf der sportlichen Ebene, dass es eben doch recht eindeutig ist, dass es da in der Offensive hakt. Zusätzlich gibt es auch ziemlichen Knatsch, weil Daniel Wimmer freiwillig auf Nils Pivanec völlig verzichtet, der ja doch zumindest bis zum Anfang der Saison Nationalspieler war. Da lässt keiner so recht raus, was war, aber da muss es wohl irgendwelche internen Geschichten und disziplinarischen Maßnahmen gegeben haben, warum das passiert ist. Aber sagt keiner so richtig, warum. Aber das ist auch ein, Riesenproblem, dass es da wohl...
Ja, der hat sich ja schon in der Vorbereitung gezeigt und ist da nicht negativ aufgefallen. Im Gegenteil, ich fand, der hat das überlegt ganz gut gemacht.
Also das ist durchaus, also wenn ein Trainer freiwillig auf so jemanden verzichtet, dann muss entweder was Massives vorgefallen sein oder es halt im Zwischenmenschlichen gar nicht stimmen. Und das ist schon bedenklich. Und wenn man dann eben sieht, es sind ja nicht nur die 2 Punkte, die es nur nach 7 Spielen sind, sondern es sind halt einfach auch schon 7 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, die auf 11 und damit auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang liegen. Das ist schon nochmal eine zusätzliche Hypothek. Klar, die beiden, die hinter einem liegen mit dem FSV Frankfurt und den Stuttgarter Kickers, die kommen noch, aber es ist echt bedenklich.
Eintracht Frankfurt hat ja beide Spiele gegen die schlechteren Mannschaften schon gehabt und auch gegen Nürnberg einen Punkt geholt. Also theoretisch könnte man da an den Anschluss schaffen, wenn man Frankfurt und die Kickers schlägt. Aber trotzdem muss man ja sagen, die U19, die steht momentan einfach richtig schwach da. Was ist denn mit den Spielern? Wendlinger hast du vorhin schon genannt, der durfte jetzt auch in der U21 mal Profiluft oder strukturiertere Luft schnuppern. Wie macht der sich so in den letzten Spielen?
Ja, also die letzten beiden Spiele waren ja die Gegentore durch Elfmeter. Ich denke, das sagt schon relativ viel aus drüber, was er so leistet. Also das ist ja auf jeden Fall einer mit ganz viel Potenzial. Also der ist auch öfter mal derjenige, der die Mannschaft dann noch im Spiel hält. Also das ist schon auffällig. Es ist mit Sicherheit momentan noch der leistungsstärkste auf dem Platz. Auch derjenige, der, wenn er eben nicht anderswo eingesetzt wird, der auch konstant spielt auf den anderen Positionen, wird halt auch sehr, sehr viel gewechselt. Also das ist schon auch immer so ein bisschen ein Problem, dass man sagt, da fehlt es ein bisschen. Also ist auch auffällig, dass zum Beispiel das Spiel daheim gegen Mainz, das 4-1 verloren worden ist, da stand auch nicht Wendlinger im Tor, sondern eben Willert. Ist auch ein guter Mann, aber ein Jahr jünger. Das merkt man in solchen Situationen halt dann doch. Also ist schon immer derjenige, der der noch so positiv heraussticht. Also ich habe das Spiel gegen Karlsruhe zum Beispiel auch gesehen, wo sie 1-0 verloren haben, da müssen sie eigentlich 4-0 verlieren, aber er holt halt einfach so viel raus.
Mhm. Ja, das ist schon mal gut zu hören, weil ich glaube, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, auf den wird schon sehr gebaut, dass das vielleicht so das nächste Torwarttalent ist, das aus der Jugend raus beim Club wirklich rauskommen kann. Ich glaube, Philipp Schauner war wahrscheinlich der Letzte, der sich daraus entwickelt hat. Das ist schon Zeitl her. Chilebi ist jetzt natürlich noch jemand, der aufgrund des Profivertrags, den er bekommen hat vor der Saison, oder des Lizenzspielervertrags, ein bisschen im Fokus steht. Der kann ja Linksverteidiger spielen oder hat es auch oft getan. Jetzt zuletzt, glaube ich, war er Innenverteidiger. Ist der auffällig da im Team oder sagst du, das ist eher so einer, der fällt halt auch nicht groß auf?
Ja, also eher Letzteres, also vor allem, wenn er dann eben irgendwie noch rumgeschoben wird und so weiter. Also klar, der kann schon auch Innenverteidiger spielen, so ist es nicht. Das hat er letzte Saison auch immer mal wieder gemacht, aber es ist jetzt keiner, der wirklich positiv hervorsticht. Man weiß schon, also der hat schon von links öfter mal so einen Diagonalball auf die rechte Angriffsseite, die so ein bisschen Energie entwickelt, aber die machen natürlich dann auch zu wenig draus, weil er einfach vorne, wie vorhin schon erwähnt, weil es halt einfach
da durchaus an Durchschlagskraft einfach fehlt. Also man merkt schon, warum er den Profivertrag hat, aber auch nicht mehr. Also er ist jetzt nicht einer, der wahnsinnig auffällt, aber das gilt letztlich eigentlich fast für alle Feldspieler. Also da gibt es dann Leute wie Schatkus, den Litauer, der halt aufgrund seiner Größe auffällt und seiner Kopfballstärke dann aber trotzdem zum Beispiel auch Rechtsverteidiger teilweise spielen muss. Also es sind so ein paar Personalentscheidungen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also das sagt sich mir einfach, ich würde anders aufstellen, ich habe nicht die Verantwortung, ich sehe das Training nicht, das ist schon klar, aber manche Sachen wirken einfach nicht so organisch oder so sinnvoll, wie sie vielleicht für einen Trainer dann auch erscheinen. Also oder das Ziech eigentlich teilweise nur von der Bank kommt oder nur 50 Minuten spielt. Das ist schon auch einer, der so ein Spiel noch strukturieren kann. Also es sind so ein paar Entscheidungen, die ich persönlich, wenn ich ein Spiel sehe, nicht so nachvollziehen kann. Aber ich denke, das geht uns allen beim Fußballschauen einfach auch so, dass wir manche Sachen anders entscheiden würden, aber wahrscheinlich der Trainer schon auch eine Idee dahinter hat. Und so von den Spielern her, da ist wirklich jetzt keiner, wo ich sage, der sticht jetzt unglaublich heraus.
Ja gut, da muss man halt dann schauen, was machen sie für einen Schritt dann in der U21, wo es dann doch darum geht, mit besseren Mitspielern, auch in einer, sag ich mal, einem erfolgreicheren Umfeld, dann eine Stiche zu machen. Ich glaube, dann hat sich's auch ein bisschen so erledigt, dass man über Einzelspieler noch weiterredet. Vielleicht in unserer nächsten Folge, vielleicht tut sich da ein bisschen was, gerade wenn man halt dann mal ein, zwei Spiele gewinnen kann, ist ja doch alles sehr, sehr eng beieinander. Also zwischen Eintracht Frankfurt dem 11. Platz mit 9 Punkten und FC Augsburg dem 3. Platz mit 13 Punkten liegen insgesamt 4. Und wir haben momentan eben 2, sind 7 hinten dran. Da ist halt eigentlich, wenn man sich das anschaut, eigentlich schon wieder ärgerlich. Wenn man Ingolstadt schlägt, dann könnte man die eben aus eigener Kraft überholen, wenn man Frankfurt und die Kickers dann auch schlägt. Es ist echt schwierig, offensichtlich kann aber halt auch sehr, sehr viel passieren. Und die Abstände, bis eben der Abstand zwischen dem Abstiegsplatz und uns, die sind ja relativ eng. Also mal sehen, was da so kommt. Ich denke halt, Frankfurt und die Stuttgarter Kickers, das sind halt die Spiele. Wenn man da nicht 6 Punkte holt, dann wird es schon extremst schwieriger.
Ja, also das ist auch so, also das Spiel beim FSV Frankfurt ist auch gleich das nächste nach der jetzt sehr langen Pause, weil eben eine Woche, jetzt letztes Wochenende war Pokal, nächstes Wochenende ist Länderspielpause und dann erst geht's weiter. Also das sind immer sehr lange Pausen, wenn mal Pause ist bei der A-Jugend. Aber dann am 21. Oktober geht's in Frankfurt beim FSV eigentlich wirklich, wie du sagst, schon um sehr, sehr viel.
Ja, das ist natürlich dann großer Druck. Dann bewegen wir uns mal zur U17, die von Marek Mintal eben gecoacht wird. Das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen. Und da doch ein bisschen bessere Leistungen bringt und öfter mal gewinnt. Was ist dir denn da oder wie haben die sich denn entwickelt sind ja jetzt auch schon einige Spiele in den letzten Spielen?
Ja, also es war eigentlich so, letztlich haben sie genau das gemacht, was man erwarten kann. Mal gegen Hoffenheim und gegen Mainz verloren, vorher schon gegen Bayern, also gegen die Mannschaften, die, denke ich, da oben mitspielen werden, haben ihre Pflichtsiege in Anführungszeichen geholt, gegen Wien, gegen Unterhaching, haben auswärts bei den Stuttgarter Kickers gepunktet, da, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Also die bewegen sich so auf einem Kurs, wo ich sage, da wird nicht viel passieren, die werden aber jetzt auch nicht vorne rankommen irgendwie, dass es dann um eine Meisterschaftsteilnahme oder so geht, sondern die werden halt irgendwo im gesicherten Mittelfeld, vielleicht Ende oberes Drittel Mittelfeld werden die einlaufen, ab und zu Spiele gewinnen, weil sie mit Erik Schuranov halt einfach einen starken Stürmer haben, der jetzt, das hat man auch gemerkt in der Zeit, wo er verletzt war, haben sie weniger getroffen und von daher, also da gibt es eigentlich wenig zu sagen. Also Schuranov ist da mit Abstand, denke ich, der auffälligste, logischerweise. Dann gibt es sonst eigentlich noch wenig, wo ich jetzt sage, da ist schon sehr auffällig, dass es was werden könnte. Auch da gilt so ein bisschen, also ich fand den Torwart, also Emre Yilmaz eigentlich auch immer recht stark, der hat auch immer einiges gehalten. Also das gab insgesamt jetzt 4 zu 0 Spiele, also das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass der ganz ordentlich hält. Und aber ansonsten, das ist eigentlich, denke ich, eine Mannschaft, die da, wo sie jetzt steht, so um Platz 8, 6 bis 8, vielleicht 9, da so in dem Dreh einlaufen wird.
was ja wirklich auch ein großer Erfolg ist für uns. Jetzt ist so, sollte die U19 absteigen, muss die U17 dann in der unteren Liga spielen oder nehmen die, wenn sie den Klassenerhalt schaffen, in die Altersstufe das Spielrecht für die erste Liga mit?
Nee, die U17 bleibt Bundesligist, aber wenn die U19 absteigt, ist die nächstjährige U19 Bayernligist. In einer unglaublich umkämpften Liga mit, aus der immer nur einer aufsteigt, wo aber unten drin momentan Fürth,
60,
ja. 60 und Haching, Regensburg, Würzburg, also jede Menge Nachwuchsleistungszentren sich eh schon tummeln.
Okay, das sollte man dann verhindern. Wir werden sehen, wenn wir das nächste Mal über das NLZ reden, wie sich es dann da entwickelt. Die wichtigen Spiele, glaube ich, sind dann beide mit dabei voraussichtlich. Und vielleicht tut sich ja da was. Erik Schuranov hast du beim letzten Mal schon genannt. Da wird es halt wieder spannend sein, wie entwickelt er sich weiter und dann spätestens zu Saisonende bleibt er oder geht er zu den Bayern. Wobei man ja sagen muss, die Bayern sind jetzt auch nicht so wahnsinnig stark in dieser Saison in der U19. Vielleicht kann man den ja überzeugen, der ist in Bamberg geboren. Wäre ja mal wieder was Tolles, wenn wir da einen Stürmer rausbekommen, aber man weiß es halt einfach nicht. Und das hast du ja beim letzten Mal so schön beschrieben, dass halt zwischen der U17 und der U19, dass der Sprung, dass da doch nochmal ein deutlicher Unterschied in der Mannschaftszusammenstellung besteht. Aber es ist ja schön zu hören, dass sich die Jungs da gut machen. Danke, Flo. Ich habe wieder viele Infos bekommen, die ich vorher nicht hatte. Ich glaube, den Hörern geht's ähnlich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für hier und auch, dass du dir die Zeit nimmst, die Spiele anzuschauen. Ich finde es einfach Wahnsinn, sehr bewundernswert. Vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ebenso, danke.
Falls ihr es noch nicht gehört habt, den Nachbericht zu dem Spiel in Leipzig, hört ihn euch gerne noch an. Flo Zenger hat eben das schon zu Papier gebracht, beziehungsweise in seinen Laptop getippt. Auch sehr lesenswert. Man sieht dann doch ein paar interessante Sachen und erkennt dann auch, wo ein bisschen die Probleme liegen momentan. In der Woche gibt es natürlich kein Gegnergespräch. Die nächste Folge Endmanns Ecke wird dann wahrscheinlich auch die nächste Folge von Total Beklubbt sein. Bleibt uns treu, findet uns auf Facebook und folgt uns auf Facebook, rezensiert uns bei euren Podcatchern, bei iTunes. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir sind hier bei meinsportradio.de, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Total Beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Glubber.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.